Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Schön, ich freue mich. Zweiter Tag. Noch seid ihr vielleicht relativ wach, hoffe ich zumindest. So manche haben auch nicht so gut geschlafen, das habe ich schon gehört, aber sehr gut. Ich freue mich, dass wir jetzt hier zusammen Gottes Wort wieder betrachten können. Psalm 23, wir haben es eben schon gehört. Und vor einigen Wochen habe ich eine Challenge mitgemacht, und zwar die Liegestütze-Challenge. Ich weiß nicht, ob manche von euch vielleicht auch mitgemacht haben. Die ging so ein bisschen durch die Jugend durch, ja sogar. Zwei unserer Pastoren haben mitgemacht, einige Älteste. Ja, das war irgendwie dann doch ein größeres Ding, als man vielleicht ganz am Anfang so dachte. Aber ich weiß nicht, vielleicht ging es euch ja auch so wie mir. Ich kann mich noch an so manchen Tag erinnern, wo das durchaus sehr schwer war, diese Liegestützen zu machen. Ich habe tatsächlich, by the way, auch nicht 100 gemacht, muss ich gestehen, weil ich musste noch für meine letzte Prüfung lernen in der Zeit, für mein Medizinstudium. Deswegen habe ich 50 gemacht, aber das war bei meinem Fitnesszustand Challenge genug. Wie auch immer, auf jeden Fall war da so manches Mal, wo ich dann wirklich am Struggeln war, ne? Wo ich dann Liegestützen gemacht habe und ich kann mich besonders an eine Situation noch erinnern, wo ich dann schon ein paar gemacht hatte. Ich sage jetzt nicht, wie viele, aber auf jeden Fall gab es dann den Punkt, wo ich dann so Liegestütze gemacht habe und man geht dann so runter und denkt, ja, ich schaffe noch eine. Und dann versucht man sich so hoch zu drücken, man merkt so, ein paar Zentimeter kommt man hoch und dann merkt man so, jetzt geht's nicht weiter. Egal wie sehr ich drücke, ich komme nicht hoch. Und dann hängt man da so kurz in der Position so einen Moment und dann denkt man, okay, gut, ich glaube, ich muss Pause machen. Naja, dann, also so eine Situation kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und ja, ich meine, was war da der Fall? Ich war einfach völlig kraftlos. Ich war einfach völlig, meine Muskeln, die brauchten eine Pause. Die brauchten eine Pause zum Regenerieren. Und ich fühlte mich einfach völlig kraftlos in dem Moment. Und vielleicht habt ihr bei der Challenge auch mitgemacht, vielleicht kennt ihr solche Situationen, vielleicht kennt ihr solche Situationen auch vom Sport generell oder aus dem Gym oder wo auch immer oder was auch immer ihr für Sport macht. Vielleicht kennt ihr aber auch solche Situationen aus dem Alltag, wo ihr irgendwie merkt, Mensch, da gab es so einen Punkt, da war ich einfach völlig am Ende. Vielleicht war die Arbeit sehr anstrengend, die Schule sehr anstrengend, Klausurenphase, ich weiß es nicht, vielleicht waren noch andere Herausforderungen da, vielleicht ging es euch auch irgendwie psychisch so, dass ihr einfach völlig am Ende wart und einfach nicht mehr weiter konntet. Völlig kraftlos. Ihr habt euch ausgelaugt gefühlt, aufgerieben, kraftlos. Oder auch total rastlos. Vielleicht ist das auch was du kennst, wenn du über das letzte Jahr nachdenkst. Dass du völlig rastlos warst. Dein Leben ist chaotisch, stressig. Eine Sache folgt der anderen, ein Termin dem anderen. Die To-Do-Liste wird immer länger, obwohl du eigentlich gestresst schon von einer Sache zur anderen hastest. Ist irgendwie nur am Hasseln, aber siehst doch kein Ende. Ich weiß nicht, wie das Jahr war, was hinter dir liegt. Keine Ahnung. Aber ich weiß, dass Gott heute zu uns sprechen möchte, durch sein Wort. Ich weiß, dass er uns heute den Psalm gegeben hat, diesen Psalm 23, um uns neu zu ermutigen, um uns neu vor Augen zu malen, wie Gott ist und wie er sich als guter Hirte treu um uns kümmert, um uns als seine Schafe. Um uns zu Augen zu führen, dass wir bei ihm wirklich zur Ruhe kommen können. Um uns zu zeigen, dass er genau der ist, den unsere rastlosen Seelen brauchen. Heute an diesem Morgen. Gott will dich und mich heute neu mit dieser Wahrheit ermutigen, dass er sich um uns sorgt und uns rundum versorgt. Er will dich ermutigen, dass er ein Gott ist, der überreich segnet. Nicht nur ein bisschen, sondern im Überfluss. Und ich habe für die Predigt wieder einen Satz der Predigt mitgebracht, der die Message dieses Psalms und auch der Predigt auf den Punkt bringt. Und der lautet wie folgt. Ich habe ihn diesmal leider nicht hinter mir zum Mitlesen, aber ihr müsst gut zuhören. Ich lese ihn zweimal. Der Satz der Predigt: Du bist rundum versorgt durch deinen guten Hirten und überreich gesegnet durch deinen guten Gott. Also folge deinem Herrn treu nach. Du bist rundum versorgt durch deinen guten Hirten und überreich gesegnet durch deinen guten Gott. Also folge deinem Herrn treu nach. Und diesen Satz, den wollen wir jetzt im Laufe der Predigt etwas auseinandernehmen und uns genauer anschauen. Und ich habe zwei Punkte mitgebracht. Erstens, du bist rundum versorgt Und zweitens, du bist überreich gesegnet. Erstens, du bist rundum versorgt. Zweitens, du bist überreich gesegnet. Lass uns mit dem ersten Punkt starten und auch reinschauen in den Psalm. Du bist rundum versorgt. Wir schauen uns dafür die ersten vier Verse nochmal genauer an. Unser Psalm startet mit der Bemerkung, dass es ein Psalm von David ist. Und das ist relevant. David ist der Autor dieses Psalms. Warum ist das relevant? David selbst, bevor er der große König David war, war selbst einmal Hirte. Bevor er König von Israel wurde. Und Hirte zu sein, stellen wir uns manchmal sehr idyllisch vor. Manchmal haben wir ja so schöne Bilder, dann ist irgendwie alles grün und irgendwie ist da so ein Hirte mit so ganz vielen Schafen, alles ganz schön. Aber das ist nicht so unbedingt die Vorstellung, wie es tatsächlich dann auch damals war. Hirte zu sein bedeutete harte Arbeit. Oft war der Jüngste in der Familie, was David auch war, der diesen Job bekam, sich um die Schafe zu kümmern. Sein Leben bestand eigentlich nur darin, Hirte zu sein. Er war Tag und Nacht mit den Schafen, hat sie bei Regen, Wind und in Kälte und auch bei sengender Hitze hat er sie begleitet, geschützt, sie zu Nahrung geführt, zu Wasser geführt. Das war der Job eines Hirten. David war Hirte und er kümmerte sich um seine Schafe. Und so weiß David ganz genau, wovon er spricht, wenn er sagt, der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. So fängt David den Psalm an. Und in den Versen danach, in diesen Versen 2 bis 4, führt David diese Idee weiter aus. Die Idee, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln, steht sozusagen als Überschrift über diesen Versen, die dann kommen. So ist Gott. Er füllt unseren Mangel aus. Er gibt uns nicht das, was wir wollen, aber alles, was wir brauchen. Hier steht nicht, ich werde alles haben, was ich möchte. Ein wichtiger Unterschied. Aber was hier steht, ist, dass sich Gott als guter Hirte um seine Schafe kümmert, sodass ihnen nichts fehlt, um das zu tun, was Gott von ihnen möchte. Mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln bedeutet, dass Gott David rundum versorgt. Doch nicht nur David, sondern auch dich und mich. Denn auch dir und mir gilt dieser Psalm heute. Gott ist dein guter Hirte. Viele von euch kennen, wenn wir ins Neue Testament rüberschauen und sozusagen einmal kurz so einen kleinen Sneak Peek wagen ins Neue Testament, dann viele von euch kennen, Jesus sagt über sich selbst, ich bin der gute Hirte. Und er redet zu seinen Jüngern. Und so sehen wir, dass diese Wahrheit, dass Gott unser guter Hirte ist, etwas ist, was nicht nur damals für David galt, sondern auch heute für uns. Lasst uns noch etwas genauer anschauen jetzt, wie diese Versorgung aussieht. Gott als der gute Hirte hat David rundum versorgt. Gott als der gute Hirte versorgt uns rundum. Wie sieht diese Versorgung aus? In Vers 2, Gott versorgt mit Nahrung. Er weidet seine Schafe, heißt es. Er weidet sie auf grünen Auen. Er führt sie auf eine Weide mit saftigem grünem Gras. Nicht in die Dürre, in irgendwelche braunen Felder, wo die Sonne alles kaputt gemacht hat. Nein, auf grüne Wiesen. Gott versorgt. Wir lesen im Psalm 136, Vers 25. Dankt ihm, der allen lebendigen Wesen ihr Brot gibt, denn ewig währt seine Güte. Ein ganz schöner Psalm und der bringt es hier auf den Punkt. Dankt ihm, der allen lebendigen Wesen ihr Brot gibt. Denn ewig währt seine Gnade. Gott gibt allen ihr Brot. Er ist der Versorger. Das Brot auf deinem Teller, das Brötchen heute Morgen auf deinem Teller oder was auch immer auf deinem Teller war, oder Joghurt oder Müsli. Das Essen in deinem Mund ist ein Geschenk von Gott. Begründet in seiner Güte, in seinem Charakter. Und dieser Psalm fordert uns auf, Gott dafür zu danken. Dankt ihm, heißt es. Wie geht's weiter? Gott versorgt mit Ruhe. Er führt mich zu stillen Wassern, heißt es. Gott führt seine Schafe an Wasserstellen, wo sie trinken können. Damals war es nicht wie heute, wo du einfach den Wasserhahn aufmachst und Hamburg Wasser gönnt dir frisches Leitungswasser, was relativ gut genießbar ist. Nein, es war die Aufgabe eines Hirten, sich um seine Schafe zu kümmern und sie zu Wasserstellen zu führen. Die Sonne brannte, es war heiß, besonders im Sommer, und so musste der Hirte seine Schafe zum Trinken an Wasserstellen führen. Und wer schon mal auf Safari war, der weiß, dass Wasserstellen nicht nur ein Ort sind, der Erfrischung bringt, sondern auch ein Ort ist, besonders im Sommer, wenn das Wasser knapp wird, wo die Raubtiere gerne Jagd machen. Es ist nicht unbedingt ein Ort, der immer harmlos ist, sondern mit Gefahren verbunden. Und so ist es doch beachtlich, dass es hier heißt, dass Gott uns zu stillen Wassern führt. Er führt uns zu Wassern der Ruhe, könnte man noch wörtlicher übersetzen aus dem Hebräischen. Er führt uns, dass wir wirklich in Ruhe trinken können. Nicht ständig auf der Hut sein müssen, Angst haben müssen. Gott versorgt uns mit Ruhe. Er versorgt uns mit dem, was wir brauchen, trinken, aber er versorgt uns auch mit Ruhe. Und die Frage, die wir uns dann doch stellen müssen, ist, folgen wir oder folgst du deinem guten Hirten auch zu diesen stillen Wassern? Wie sieht es aus in deinem Leben? Wann bist du das letzte Mal so richtig zur Ruhe gekommen vor Gott? Ich denke, dass das etwas ist, was uns heutzutage besonders schwerfällt. Was wir ein Stück weit auch verlernt haben. Ich meine, heutzutage prasseln so viele Eindrücke auf uns ein. Jeden Moment, jeden Tag ist wirklich crazy, wenn man darüber nachdenkt. Fünfmal so viel als noch vor 40 Jahren. Fünfmal so viele Eindrücke. Was eine Informationsflut, ne, in der wir sind. Und allen voran unser Handy. Ne? Ich meine, ihr kennt es. Ich kenne es auch von mir. Wie schnell geht das? Da will ich irgendwie stille Zeit machen. Das Handy liegt neben mir und dann zack, checkt man doch wieder schnell Nachrichten. Ah ja, jetzt habe ich doch eine Nachricht bekommen oder was auch immer. Es geht so schnell, dass Dinge uns ablenken, bei Gott zur Ruhe zu kommen. Wirklich zur Ruhe zu kommen. Wann hast du das letzte Mal dir Zeit genommen, Gott dein Herz auszuschütten? Einfach mit Gott zu reden. Deep Talk. Und ihm erzählt, was dein Herz bewegt. Wenn ich so reflektiere, dann merke ich, dass ich auch in dem Jahr, ich habe schon anklingen lassen, auch öfter Momente gab, wo ich auch rastlos war und wo ich gemerkt habe, Mensch, da war ich so schnell abgelenkt. So viele Dinge sind los. Aber ich bin auch dankbar, dass ich mich auch erinnern kann an Momente, wo ich auch zur Ruhe kommen durfte vor Gott und ihm einfach erzählen durfte, was mein Herz bewegt. Und ja, ich will uns alle herausfordern und uns dazu hinterfragen, wo stehen wir da jetzt gerade? Wann haben wir das letzte Mal Gott einfach erzählt, was unser Herz bewegt, unser Herz ausgeschüttet? Kommst du zur Ruhe vor Gott? Folgst du ihm treu nach, wenn es zu den stillen Wassern geht? Zu den Wassern der Ruhe geht? Oder ist da eigentlich kein Raum für in deinem Alltag? Vielleicht ist es nochmal ganz neu nötig, über deinen Umgang mit deinem Smartphone nachzudenken. Vielleicht nimmst du dir hier gerade auf dieser Freizeit mal wieder Zeit für Ruhe mit Gott. Mal mit Gott spazieren zu gehen. Nur du und Jesus. Ich sag dir, das lohnt sich. Das ist wertvoll. Wie geht's weiter in unserem Psalm? Gott versorgt uns auch mit Leben. In Vers 3. Er erquickt meine Seele. Er belebt meine Seele, könnte man auch sagen. Er schenkt Leben. Leben für unsere Seele, unser Inneres. Er stärkt uns, versorgt uns äußerlich, aber auch innerlich. Wir sind wirklich rundum versorgt. Das ist so schön in diesem Psalm, wie das so deutlich wird. Er schenkt Leben. Er schenkt neues geistliches Leben. Wenn wir zum ersten Mal an Jesus glauben, dann schafft er in unseren Herzen neues Leben. Ein neues Leben, was Gott liebt und was sich nach Gott sehnt. Aber er belebt uns auch immer und immer wieder und gibt uns neue Kraft für unsere Seelen. Neue Kraft für unseren inneren Menschen. Im Psalm 36, Vers 11 steht, denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das Licht. Gott ist wirklich die Quelle des Lebens. Wie oft suchen wir Leben außerhalb der Quelle des Lebens, oder? Versuchen irgendwie uns abzulenken oder irgendwelche, ja, uns verlieren uns in Dingen außerhalb von dem, der das Leben ist. Lass uns immer wieder neu zu Gott kommen, zu der Quelle des Lebens. Du sehnst dich nach Leben? Jesus ist die Quelle des Lebens. Gott sagt es hier über sich selbst. Und Jesus auch, wenn er sagt, ich bin das Leben, Johannes 14, 6. Gott als der gute Hirte, er kümmert sich um dich. Er erquickt und belebt deine Seele.
Gott versorgt auch mit Leitung oder Orientierung. Er steht dann in Vers 3, er führt mich auf rechter Straße oder auf Wegen der Gerechtigkeit. Bei Gott haben wir Orientierung, wir wissen, was richtig und was falsch ist. Gott führt uns und er leitet uns. Auf seinen Wegen zu gehen bedeutet, auf Wegen unterwegs zu sein, die seinem Wort und seinen Geboten entsprechen. Gott führt dich niemals auf krummen Wegen. Wenn du denkst, Gott führt dich auf einen Weg, von dem du eigentlich weißt, dass er nicht Gottes Willen entspricht, ja, dann ist das ganz bestimmt nicht Gott, der dich da gerade führt, sondern etwas anderes. Dein eigenes sündiges Herz vielleicht, der Teufel, der dich verführt. Auf Gottes Wegen zu wandeln heißt, auf rechten Wegen zu wandeln, auf Wegen der Gerechtigkeit, die seinem Charakter entsprechen. Und auch hier die Frage an dich, folgst du ihm? Folgst du deinem Hirten treu nach? Nicht nur zu den stillen Wassern der Ruhe, sondern auch auf den Weg der Gerechtigkeit. Oder schaust du in dein Leben und weißt, dass du eigentlich gerade auf krummen Wegen unterwegs bist? Dass da Dinge sind in deinem Leben, die so eigentlich nicht sein sollten, wenn du an Jesus glaubst. Vielleicht willst du eigentlich Gott nachfolgen, aber da ist auch diese eine Sünde, die du scheinbar nicht loslassen kannst, aber ja, wenn du eigentlich ganz ehrlich zu dir selbst wärst, nicht loslassen willst. Folgst du deinem guten Hirten auf seinen Wegen? Oder versuchst du selbst, als Schaf der Herde Hirte zu spielen? Versuchst du, Schaf der Herde zu sein und dem guten Hirten nachzufolgen und gleichzeitig aber auch dein eigener Hirte zu sein und selber zu bestimmen, was gut und was falsch ist in deinem Leben? Es wird nicht funktionieren. Schafe folgen dem Hirten. Will dich ermutigen, komm wieder neu zu Gott. Bitte um Vergebung. Sobald wir uns umdrehen zu Gott, er steht da mit offenen Armen. Immer und immer wieder. Komm neu zu Gott. Bring ihm dein Herz. Bitte ihm um Vergebung. Und folge deinem guten Hirten nach. Weiter. Gott versorgt uns auch mit seiner Gegenwart im Leid. Vers 4. In Vers 4 heißt es, dass es vorkommen mag, dass wir durch das Tal der Todesschatten durchgehen müssen. Ja, ein Schaf in Gottes Herde zu sein, bedeutet nicht, dass wir nicht auch durch Leid durchgehen müssen. Unser Weg mag uns durch das Tal der Todesschatten führen. Ja, das mag tatsächlich vorkommen. Doch wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, dass uns letztendlich etwas schadet. Warum? Wie heißt es in Vers 4? Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Habt ihr gemerkt, was an dieser Stelle in dem Psalm passiert ist? Habt ihr gemerkt, was gerade passiert ist? Es gab einen Wechsel. In den ersten Versen redet David in der dritten Person. Er redet über Gott. Er sagt, der Herr ist mein Hirte, dritte Person. Er weidet mich auf grünen Auen, dritte Person. Doch jetzt, inmitten des finsteren Tales des Todesschattens, sagt er auf einmal, denn du bist bei mir. Zweite Person. Auf einmal wird es noch persönlicher. Auf einmal wird es noch enger. Im Leid begegnet Gott David auf eine besondere Art und Weise und trägt ihn durch. Gott versorgt mit seiner Gegenwart im Leid. Er ist da. Und auch wenn du gerade hier bist und denkst, dass Gott ganz weit weg ist in deinem Leid, in deinem Schmerz. Vielleicht liegen schmerzhafte Tage hinter dir. Weihnachten ist nicht für alle immer schön. Vielleicht die Verletzung einer zerbrochenen Familie. Vielleicht liegt auch ein sehr schmerzhaftes Jahr hinter dir. Du blickst zurück und dir stockt der Atem. Du erinnerst dich an Tiefpunkte in diesem Jahr. Vielleicht warst du dem Tod näher als dem Leben. Doch Gott will dich durch diesen Psalm heute ermutigen. Auch wenn das Tal der Todesschatten sehr finster und sehr tief ist, Gott ist dennoch da. Er ist bei dir. Wir haben gerade Weihnachten gefeiert. Emmanuel heißt, Gott ist mit uns. Auch in deinem Leid und in deinem Schmerz, auch in deiner Depression, in deiner Hoffnungslosigkeit und Haltlosigkeit ist Gott da. Besonders dort wird aus der dritten Person die zweite Person. Besonders dort begegnet dir Gott. Er ist wirklich dein guter Hirte, er ist da, vergiss das nicht. Gerade jetzt nicht, gerade in diesem Moment, gerade nach diesem Jahr. Jesus ist mit dir und das ändert alles. David sagt, so fürchte ich kein Unglück, keine Angst vor dem, was vor dir liegt. Ich bete, dass diese Wahrheit durch unseren Psalm heute tief in dein Herz sinkt. Dass diese Wahrheit wie ein Anker eines gewaltigen Schiffes tief ins Meer geworfen wird und tief in deinem Herzen ankommt. Gott ist bei dir, wie er mit David war. Doch Vers 4 geht noch weiter. Gott versorgt uns auch mit seinem Trost. Am Ende von Vers 4 heißt es, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Und wenn sein Stecken und sein Stock, also sein Hirtenstab, uns trösten, dann heißt das auch, dass es Situationen gibt in unserem Leben, wo wir es nötig haben, getröstet zu werden. Da gibt es Tränen in unserem Leben. Da gibt es Momente, die schwer sind. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal geweint hast oder wie du auf diese Freizeit gekommen bist. Ja, es gibt da sehr harte Momente in unserem Leben. Zeiten, die sehr herausfordernd sind. Aber Gott ist der Gott allen Trostes. Im Neuen Testament lesen wir auch davon. Es ist so herrlich, wie die Bibel einfach so zusammengehört, eine Einheit bildet. Im Neuen Testament lesen wir in 2. Korinther 1, Verse 3 und 4 davon, dass Gott ein Gott allen Trostes ist. Lass mich lesen. Ja, 2. Korinther 1, Vers 3 und 4. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater aller Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet worden sind. Krass, oder? Gott ist wirklich der Gott allen Trostes. Und er tröstet uns, damit wir andere trösten können, mit dem Trost, den wir selbst erfahren haben. Ist das nicht krass? Wenn du denkst, wenn du heute hier bist und du denkst, okay, da ist eigentlich dieses Leid in deinem Leben, dieser Schmerz in deinem Leben, da kann dich eigentlich keiner trösten. Da kann dich keiner trösten. Dann darfst du wissen, dass Gott der absolute Chef allen Trostes ist. Er ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, wie es auch im Psalm 34, Vers 19 heißt. Also bring dein zerbrochenes Herz zu Jesus. Komm zu ihm. Schütte dein Herz bei ihm aus. Gott versorgt uns rundum mit dem, was wir brauchen. Ist das nicht herrlich? Wir schauen uns diesen Psalm an und beleuchten ihn etwas mehr. So ging es zumindest mir in der Vorbereitung. Und man kommt wieder neu in Staunen, oder? Wie Gott sich kümmert um uns als seine Schafe. Aber es geht noch weiter. Der Psalm geht noch weiter. Gott versorgt uns nicht nur mit all dem, was wir brauchen. Wir sind nicht nur rundum versorgt, sondern wir sind auch überreich gesegnet. Lass uns damit zum zweiten Punkt kommen. Du bist überreich gesegnet. Lass uns nochmal die letzten zwei Verse anschauen. Was in Vers 4 passiert, ist ganz spannend, denn der Psalmist wechselt jetzt das Bild. Was meine ich? In den Versen 1 bis 4 haben wir das Bild eines Hirten, der sich um seine Schafe kümmert. Doch jetzt ändert sich das Bild. In den Versen 5 und 6 ist die Rede von einem Tisch, einem Festmahl, einem überfließenden Becher und vom Haus des Herrn. Gott kümmert sich nicht nur als ein guter Hirte um seine Schafe, nein, noch mehr, er segnet seine Kinder über alle Maßen. Es ist das Bild von Gott, der uns überreich segnet. Schaut rein in Vers 5. Gott ist beschrieben als der, der uns einen Tisch bereitet. Gott bedient uns, er bereitet ein Festmahl für uns vor. Es ist nicht nur eine karge Mahlzeit auf einem steinigen Boden oder einem kalten Boden, oder nicht mehr wie bei den Schafen irgendeine saftige Rasenfläche. Nein, Gott bereitet einen Tisch, ein Festmahl. Das Bild ist eher, das in einem Restaurant zu sitzen, während der Kellner den Tisch vorbereitet, die Kerzen anzündet, die Vorspeise serviert, einzelne Beilagen drapiert und das Steak tranchiert. Das ist das Bild, was gemalt wird. Gott bereitet. Und er bereitet uns sogar einen Tisch im Angesicht unserer Feinde, steht dort. Da mögen Bedrohungen sein. Doch Gott segnet uns und das sogar mitten vor der Nase unseres Feindes. Ich meine, überlegt euch mal. Der Teufel muss Tag für Tag mit ansehen, wie Gott seine Kinder segnet. Und das mitten vor seiner Nase. Und wie Gott sich schützend vor seine Kinder stellt. Gott segnet uns im Überfluss. inmitten unserer Feinde. Weiter heißt es, dass Gott unser Haupt mit Öl salbt. Ein Bild für Segen, ein Bild für Überfluss. Öl war damals etwas Kostbares, etwas Teures. Den Kopf mit Öl zu salben, bedeutet, es ist etwas, was sich arme Leute nicht leisten konnten. Doch Gott salbt unser Haupt mit Öl, heißt es. Er segnet uns überreich. Und um den Punkt nochmal ganz deutlich zu machen, ruft David am Ende aus, mein Becher fließt über. Es ist Segen im Überfluss. Gott schenkt uns nicht nur halb voll das Glas ein und sagt, okay, jetzt ne, halb voll und teilst dir ein. Ne? Nein, Gott schenkt ein und der Becher fließt über. David ruft aus, mein Becher fließt über. Ne? Es ist Segen im Überfluss. So ist Gott. Gott füllt all deinen Mangel aus, ganz genau, aber auch weit darüber hinaus. Gott füllt all deinen Mangel aus, ganz genau, aber auch weit darüber hinaus. Er versorgt dich als der gute Hirte rundum, genau mit dem, was du brauchst. Doch nicht nur das, er segnet dich auch weit darüber hinaus. Er schenkt dir ein, sodass dein Glas überfließt, er segnet über alle Maße. Ich meine, ist das nicht so? Wenn du mal nachdenkst, segnet dich Gott nicht Tag für Tag mit so unglaublich viel mehr als nur das Allernötigste zum Leben? Er segnet dich mit Freundschaften, mit einer Gemeinde, mit der Sonne, mit leckerem Essen, mit reichlich Essen. Er segnet dich mit schönen Dingen, die du besitzt. Er segnet dich mit so viel mehr. Wann hast du das letzte Mal Gott dafür gedankt? Wann hast du das letzte Mal dir länger als 3 Sätze im Gebet Zeit genommen, um Gott zu danken? Ausführlich zu danken für all den Segen, den er in dein Leben bringt. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, mal aufzuschreiben, womit Gott dich eigentlich beschenkt. Dankbarkeit ganz praktisch zu üben. Ich habe das schon so manches Mal in meinem Leben gemacht. Und es ist immer ein Riesensegen, sich mal hinzusetzen und sich zu überlegen, Gott, wow, wofür kann ich dir eigentlich gerade danken in meinem Leben? Und einfach mal aufzuschreiben. Das praktisch zu üben. Ich sage dir, wenn du das machst, das wird dein Leben verändern. Es wird dein Leben verändern. Wenn wir Dank ausdrücken, erkennen wir an, dass Gott der Geber aller Dinge ist und dass wir die Empfangenen sind. Es bewahrt uns davor, stolz zu sein und zu denken, wir brauchen nichts und wir haben alles in uns. Es bewahrt uns davor und es schenkt uns viel, viel Freude. Freude. Weil es uns ausrichtet auf das, was Gott uns schenkt und nicht darauf, was wir meinen zu brauchen und vielleicht nicht haben und uns eigentlich so sehr wünschen, da findet ein Perspektivwechsel statt. Also, ja, es ist vielleicht mal wieder dran, Gott zu danken. Setz dich hin. In Psalm 103 steht, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oh, unsere Herzen vergessen gerne all das Gute, was Gott uns schenkt. Manchmal sehr schnell, sehr schnell. Predige deiner Seele diese Wahrheit über Gott und übe Dankbarkeit. Mach es ganz praktisch. Auch hier auf dieser Freizeit. Es ist Zeit, Gott neu für seinen Segen zu danken. Und damit kommen wir noch zum letzten Vers. In Vers 6 sehen wir, wie David ausruft, dass ihm Güte und Gnade sein Leben lang folgen werden. Doch es lohnt sich, hier nochmal genauer hinzuschauen. Gott ist ein gütiger Gott. Gott ist ein guter Gott, der Gutes für dich und mich im Sinn hat. Er ist für uns und nicht gegen uns. Seine Güte ist Ausdruck seines segnenden Wesens. Seine Güte ist das Überfließen seiner Liebe. Gottes Güte ist der aktive Ausdruck seiner Liebe, die uns segnet. So können wir Gottes Güte verstehen. Gott ist gut zu dir, er meint es gut mit dir. Das ist die Wahrheit der Bibel. Und auch wenn du das gerade vielleicht in deinem Leben nicht so siehst, ist es trotzdem wahr. Vielleicht zweifelst du gerade an Gottes Güte, weil da ein tiefes Tal ist, durch das du gerade durch musst. Vielleicht hast du einen Menschen verloren, dir der sehr wichtig war. Und du zweifelst daran, ob Gott wirklich, wirklich gut ist, ob er es wirklich gut mit dir meint. Vielleicht sind da auch Wünsche und Sehnsüchte, die du schon lange mit dir rumträgst. Dinge, die Gott dir einfach nicht zu erfüllen scheint. Vielleicht der Wunsch nach einem Partner, vielleicht der Wunsch nach Familie, nach Kindern. Vielleicht der Wunsch nach einem besseren Job. Und je länger du warten musst, desto mehr zweifelst du an Gottes Güte. Desto mehr zweifelst du, dass Gott es wirklich gut meint mit dir. Doch Gottes Wort will dir und mir heute neu vor Augen malen, dass seine Güte dir folgt. Das ist Fakt. Auch seine Gnade folgt dir. Und das hebräische Wort, was hier für Gnade benutzt, ist ein sehr reichhaltiges Wort. Es drückt ganz verschiedene Aspekte aus und es kommt häufiger im Alten Testament vor. Und es drückt eine beständige Liebe aus, eine Stärke und eine Gnade aus, die Gott seinem Volk gegenüberbringt. Denen, die in einer Bundesbeziehung sind zu Gott. Was meint das? Als seine Kinder sind wir, wenn wir mit Jesus verbunden sind, sind wir mit Jesus in dem neuen Bund verbunden. Wir sind mit Gott in Beziehung und so gilt auch diese Liebe, diese besondere Liebe uns. Seine stetige, beständige Liebe. Diese Gnade, die folgt dir. Und in dieser Gnade, mit dieser Gnade tritt Gott uns gegenüber. Wir sind nicht in der Position, dass wir etwas verdient hätten vor Gott. Alles, was Gott uns gibt, ist Gnade. Aber warum ist das so? Das ist so, weil wir Menschen Sünder sind. Weil wir Menschen von Natur aus auf diese Welt kommen und wir sind nicht neutral, da ist nichts Gutes in uns, sondern wir kommen auf diese Welt und wir lehnen Gott ab. Und wir tun Dinge und fühlen Dinge, die Gottes Willen nicht entsprechen. Und wir denken Dinge, die Gott nicht will und die Gott nicht entsprechen. Und Gott müsste uns eigentlich deswegen sofort vernichten. Ist krass, oder? Wir haben gerade gesungen, Gott ist heilig. Ein heiliger Gott. Was bedeutet das? Er kann keine Sünde in seiner Gegenwart dulden, gar nicht. Eigentlich müsste uns Gott sofort vernichten. Aber er tut das offensichtlicherweise nicht, weil du und ich, wir sitzen hier oder ich stehe hier. Gott tut es nicht. Doch warum? Weil er gnädig ist. Weil er zurückhält. Weil er seine Gerechtigkeit zurückhält. Und weil er uns einlädt. Weil er uns einlädt. Wir haben gerade Weihnachten gefeiert. Jesus wurde Mensch und kam in diese Welt. Er hat ein perfektes Leben gelebt und er starb am Kreuz. Das, was wir noch an Ostern wieder feiern werden. Wieder einmal, so Gott will. Feiern wir, dass er gestorben ist für uns. Dass er sein Leben gegeben hat an unserer Stelle. Eigentlich müssten wir dort hängen an diesem Kreuz. Weil wir, die sind die Sündigen. Jesus hat ein perfektes Leben gelebt. Aber dennoch hängt Jesus da und nicht wir. Die größte Ungerechtigkeit des Universums. Aber Gott hat es getan für dich und mich. Weil er uns liebt. Weil er uns gnädig ist. Und so kann Gott all die Schuld auf Jesus packen und uns vergeben. Wenn wir an ihn glauben. Wenn du an ihn glaubst, dann vergibt er dir deine Schuld. Dann musst du deine Schuld nicht selber tragen. Und einmal das, die Gerechtigkeit, die Gott gerade zurückhält, einmal zu spüren bekommen. Nein, wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du diese Gerechtigkeit nicht zu spüren bekommen, weil Jesus sie schon voll gespürt hat und zu spüren bekommen hat an diesem Kreuz. Also wenn du Jesus noch nicht kennst, komm zu ihm, komm zu ihm, komm zu ihm. Er lädt dich heute ein, an ihn zu glauben. Doch wenn du Jesus weiter ablehnst, dann wirst du die Konsequenzen deiner Sünde eines Tages selbst tragen müssen. Doch Jesus lädt ein, er lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Noch ist Zeit der Gnade, noch lädt Jesus dich ein, an ihn zu glauben und ihm nachzufolgen. Und wenn du an ihn glaubst und in seine Familie adoptiert wirst, dann gelten dir all diese wunderbaren Verheißungen aus diesem Psalm, die wir so gemeinsam betrachten. Also komm zu Jesus. Doch in Vers 6 ist noch ein Wort ganz spannend. Und zwar heißt es, dass nur Güte und Gnade uns folgen werden. Und das Wort für folgen könnte man auch noch wörtlicher übersetzen mit verfolgen. Und das wird zumindest häufig so gebraucht auch. Gottes Güte und seine Gnade, die folgen dir nicht irgendwie so halbherzig oder so. Nach dem Motto, ja, okay, jetzt ne, gerade mal nicht und dann mal irgendwie, oh, doch ein bisschen Güte ist auch irgendwie da in meinem Leben, aber sonst. Nee, so ist es nicht. Es ist nicht so wie mit unserer Katze, die mir manchmal hinterherläuft, wenn ich die Mülltonne an die Straße bringe. Dann läuft die mir so hinterher und dann sieht sie mich irgendwie und dann läuft sie mal da durch irgendwelche Gärten und irgendwo da ist sie mal und dann irgendwann taucht sie mal kurz neben mir auf, nur um dann gleich wieder abzuhauen. Nee, so folgen uns Gottes Güte und seine Gnade nicht. Nein. Nein. Es ist nicht wie bei diesem Spruch, den man manchmal hört, Weisheit und Klugheit jagen dir nach, aber du warst immer schneller. Nein, so ist es nicht. Gnade und Wahrheit jagen dir nach, sie verfolgen dich und sie finden dich mit hundertprozentiger Genauigkeit. Sie jagen dir nach und finden dich immer, da ist kein Entkommen. Gottes Güte und seine Gnade, sie verfolgen dich. Ist das nicht was Schönes, wenn Gott uns so, seine Gnade jagt uns einfach nach. Wow. Doch wie endet unser Psalm? Er endet mit dem Ausspruch von David und er sagt, und ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer, immer da. Als seine Kinder sind wir sicher in Gottes Gegenwart. Wir sind sicher bei ihm. Wir dürfen uns bei ihm bergen. Wenn wir einmal Teil von Gottes Familie sind, dann werden wir nicht ausgestoßen von Gott. Dann werden wir nicht ausgestoßen. Gott hält uns fest in seinen Händen. Ich habe es am Anfang schon anklingen lassen. Wenn wir den Blick ins Neue Testament werfen, dann lesen wir in Johannes 10 davon, dass Jesus über sich selbst sagt, dass er der gute Hirte ist. In Johannes 10, Vers 11 steht, Jesus sagt dort, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus selbst ist der gute Hirte. Er kümmert sich um seine Schafe. Er kümmert sich um uns. All das haben wir in dem Psalm ausführlich betrachtet. Und hier heißt es, dass der gute Hirte sein Leben für seine Schafe lässt. Auch davon habe ich gerade geredet. Jesus hat sein Leben hingegeben. Er ist am Kreuz gestorben. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er hat sein Leben aufgegeben, um uns Leben zu schenken. Und dann lesen wir nur ein paar Verse später, sozusagen in den Versen 27 und 9, bis 29 in Johannes 10 noch weiter. Dort geht es weiter in diesem Bild. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Die restlichen Verse ermutigen uns. Wenn du einmal Teil der Herde Gottes bist, dann bist du absolut sicher und geborgen in seiner Hand. Wenn wir einmal zu Jesu Herde gehören, dann sind wir sicher, absolut sicher. Gott sagt, Gott ist größer als alle, heißt es hier. Gott ist größer als alle. Niemand, nichts und niemand kann dich von Gott wegreißen. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Das ist die Wahrheit. Du bist sicher bei ihm, sicher in seinem Haus. Also folg ihm nach als Schaf. Folg dem guten Hirten nach als Schaf. Haben wir auch gerade gelesen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Wir sind sicher in seinen Händen. Was eine Ermutigung, die uns am Ende dieses Psalms, am Ende von Psalm 23 auch nochmal so deutlich wird. Du kannst also voller Mut und Zuversicht in das neue Jahr starten. Du bist sicher in Gottes Hand. Du bist sicher in Gottes Hand. In der Hand des Hirten, der sich um dich kümmert. Bei Gott bist du rundum versorgt. Doch nicht nur das, nein, Gott segnet dich überreich. Du bist über alle Maßen gesegnet. Er ist gut und gnädig, souverän und für dich. Also folge ihm treu nach, auch im Jahr 2025. Lass mich am Ende den Satz der Predigt nochmal uns vor Augen führen. Du bist rundum versorgt durch deinen guten Hirten und überreich gesegnet durch deinen guten Gott. Also folge deinem Herrn treu nach. Du bist rundum versorgt durch deinen guten Hirten und überreich gesegnet durch deinen guten Gott. Also folge deinem Herrn treu nach. Stark. Lass mich noch beten. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du ja wirklich unser guter Hirte bist, dass wir das so vor Augen gemalt bekommen in diesem Psalm und auch wenn ja da leidvolle Erfahrungen sind in unserem Leben. Jesus, ich bitte dich darum, dass wir doch erleben, dass du uns nah bist, Herr. Dass du uns nah bist und dass du es gut mit uns meinst. Jesus, dass du uns doch tiefe Gewissheit darüber gibst, dass du gut bist, für uns bist, aber auch Gott bist und souverän bist, alles in deinen Händen hältst, Herr. Und schenk doch, dass diese Wahrheit uns begleitet im nächsten Jahr und uns einfach ja, mit Freude erfüllt, Herr. Bitte dich darum, dass wir sehen, dass wir bei dir wirklich rundum versorgt sind, dass du dich um alles kümmerst, was wir brauchen. Und darüber hinaus noch so viel mehr. Du segnest uns auch noch so viel mehr Dinge, die wir dankbar genießen dürfen. Ja, das ist die Wahrheit. Und dafür danken wir dir. Und Herr, ich bitte dich darum, dass wir doch dir auch in 2025 treu nachfolgen. Und dass du uns ja, aufzeigst, auch in unseren Herzen, auch jetzt gerade, wo Punkte sind, die dir nicht gefallen und die du dir anders wünschst. Und ja, die du nicht magst, Herr, die dich stören. Ja, die du verabscheust, Herr. Jesus, Sünde ist kein Spaß. Ich bitte dich darum, dass du uns aufzeigst, Herr, und dass wir neu zu dir kommen können, Herr. Und dass wir dir treu nachfolgen. Jesus, danke. Danke, dass du dich um uns kümmerst, dass du unser guter Hirte bist und dass wir das in diesem wunderbaren und unglaublich kostbaren Psalm so vor Augen gemalt bekommen. Danke, Herr. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann, tschüss!